Einen schönen guten Abend bei Radio Enlighten Next. Mein Name ist Tom Steininger.
Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Katrin Karnett.
Wir begrüßen Sie zur heutigen Ausgabe unseres wöchentlichen Webcasts für Bewusstsein und Kultur. Und das heutige Thema hat im Vorfeld schon einiges Interesse erweckt. Und wir dachten, es ist auch wirklich ein Thema, das im Rahmen einer modernen Spiritualität wert ist, sich näher anzusehen. Schattenarbeit ist ein wichtiger Teil jeder Bewusstseinsarbeit, jeder Persönlichkeitsarbeit, auch jeder spirituellen Arbeit. Schattenarbeit ist eine Arbeit, die aus der Psychologie kommt, die ein integraler Bestandteil von Psychologie ist. Und insofern möchten wir heute genau darüber reden, über die Notwendigkeit von Schattenarbeit, aber eben auch darüber, inwiefern die psychologische Perspektive selbst ihren eigenen Schatten hat. Und deswegen hatten wir diese Sendung den Schatten der Psychologie genannt. Und wir möchten heute über Schattenarbeit reden, über die Wichtigkeit dessen und auch darüber, dass jede Perspektive, eben auch die psychologische, ihren eigenen Schatten hat und näher untersuchen, wie dieser Schatten vielleicht beschaffen ist.
Ja, Tom, ich finde es wirklich sehr spannend, dieses Gespräch mit dir jetzt zu haben. Auch zu sehen, Schattenarbeit aus einer psychologischen Perspektive, aus der Psychologie kommend. Schattenarbeit in einer spirituellen Arbeit, ist das Gleiche? Ist da ein Unterschied? Was ist die Beziehung dazwischen? Wo berühren sie sich und wo sind vielleicht auch Unterschiede?
Ja, und vielleicht ist ein guter Startpunkt für dieses Gespräch auch, sich anzusehen, dass wir, so wie jede Zeit und wie jede Kultur, unsere eigene Perspektive entwickelt haben. Und dass das Schwierigste für Menschen, also das Schwierigste für jedes bewusste Wesen, darin besteht, die eigene Perspektive als solches wahrzunehmen. Es ist so, die Schwierigkeit, das Wasser wahrzunehmen, in dem der Fisch schwimmt, die Luft wahrzunehmen, die man atmet. Es ist so selbstverständlich erste Natur dessen, wer wir meinen zu sein, dass wir es überhaupt nicht in Frage stellen. Und wir nehmen an, dass diese Sicht auf die Welt, wie wir in unserer Kultur auf die Welt sehen, und das ist zu einem guten Teil eben auch aus gutem Grund eine psychologische Sicht, dass das etwas Ewiges ist, etwas, das einfach immer schon die menschliche Sicht war, und übersehen dabei vollständig, Psychologie ist eine radikal junge Wissenschaft. Die Psychologie entstand in Europa in der letzten Hälfte des 19. Jahrhunderts, eher in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts, fand ihren Durchbruch um 1900 mit großen Figuren wie Freud und Jung und Adler und anderen Psychologen. Wir leben in einem guten Jahrhundert der Psychologie, aber Psychologie ist etwas, das selbst als Wort früher nicht gebräuchlich war. Und diese spezielle Sichtweise, alles aus unserer subjektiv persönlichen Erfahrung zu interpretieren, ist etwas, das wir uns im Guten wie im Schlechten erst langsam in unserer Kulturgeschichte, in unserer Menschheitsgeschichte entwickelt haben. Das ist nicht Gott gegeben, das ist ein spezieller Zugang zur Welt.
Um das verstehen zu können, muss ich ja auch ein Verständnis von Bewusstseinsentwicklung haben. Sonst sehe ich selbst die Ich-Perspektive als, ja, als die einzig mögliche Perspektive.
Ja. Yeah. Und erlaub mir ein bisschen, ist natürlich auch hier mein eigener Hintergrund, der mit hier reinspielt, ein bisschen Philosophiegeschichte mit reinzubringen. Weil das, was wir an eben der subjektiven psychologischen Sichtweise entwickelt haben, hat sehr viel, viel mehr, als wir uns bewusst sind, mit der Entwicklung der abendländischen Philosophie zu tun, vor allem mit Kant und mit der Revolution der Sichtweise auf die Welt, die Kant vollendet hat. Eingeleitet hat sie Descartes, aber vollendet hat sie Kant. Und was ist die große neue Einsicht, die mit Kant kam und die damals ja wirklich die Welt, zumindest die akademische Welt, im Sturm erobert hat, dass Dinge, die wir früher über zwei Jahrtausende als objektive Gegebenheiten wahrgenommen haben, nämlich solche Dinge wie Raum und Zeit, die immer von denkenden Menschen seit Anbeginn als etwas in verschiedensten Weise objektiv Außenstehendes, Absolutes gesehen wird, dass das, und das ist eigentlich der Punkt von Kant, dass das nicht etwas ist, das von außen gegeben ist, sondern dass das etwas ist, das wir in die Realität hineinbringen. Raum und Zeit, das ist eigentlich die tiefe Einsicht von Kant, ist unsere Sichtweise auf die Welt. Das heißt, Raum und Zeit, das ist unsere Brille. Das ist nicht da draußen, es ist nicht da draußen, ist der Raum und wir sehen ihn, sondern wir haben eine Brille auf, die heißt Raum, wir haben eine Brille auf, die heißt Zeit, und durch diese Brille sehen wir eine bestimmte Welt in Raum und Zeit, aber diese Raum und Zeit ist von uns gemacht. Es ist Produkt unseres Bewusstseins. Das muss man sich mal reinlassen, weil das, ich sag mal, im Alltag so nicht reflektiert wird. Aber das ist die Grundlage der modernen Philosophie. Das ist das, was wirklich, das ist, man redet oft, dass Kant eine kopernikanische Wende der Philosophie ist. Die kopernikanische Wende, also dieser Wechsel von der Sichtweise, dass das Erde das Zentrum ist, zur Entdeckung, dass der Sonne das Zentrum ist, die Sichtweise, dass der menschliche Geist, unsere Subjektivität, zum Zentrum wird. Das ist diese Revolution, die Kant reingebracht hat. Das ist die Grundlage von Psychologie. Das ist die Grundlage, alles aus unserer subjektiven Sicht sehen zu wollen. Erst aus dieser Sicht heraus ist Psychologie überhaupt möglich.
Wow, das ist ja unglaublich spannend. Also das habe ich auch nicht gewusst. dieser Umschwung, dass Raum und Zeit nicht etwas ist von außen auf uns Wirkendes, sondern etwas, das eine Brille ist, durch die ich schaue. Und da entsteht dann diese Wahrnehmung auch viel mehr von einem, ist auch Kants Wort, mündigem Ich, nicht wahr? Und dann in der Psychologie weiterführend ist es eine immer sich bestärkendere Sichtweise, dass das Ich das Zentrum von allem ist. Kann man das so sagen?
Dass das Ich das A und O von allem ist. Das ist, was diese Philosophie ausmacht, ja. Fichte hat sie nochmal radikalisiert, aber im Prinzip ist das, was Kant gebracht hat. Und wenn man es ganz kurz vereinfacht, die Geschichte nach Kant, einer der größten oder einer der wichtigsten nächsten Schritte, die das nochmal radikalisiert haben, ist Schopenhauer. Und was Schopenhauer hier reingebracht hat, ist im Titel seines Hauptwerks auch ganz gut schon illustriert, nennt die Welt als Wille und Vorstellung. Was Schopenhauer noch dazu brachte, dass er im Gegensatz vom Idealismus, den Kant und Hegel, hier noch den Willen als subjektives Erlebnis mit reingebracht hat. Das heißt, alles, was unsere Welt ausmacht, alles, was wir in die Welt hineintragen, ist diese Vorstellung, die wir entwickeln. Da ist er vollkommen einfach, da ist er ident mit Kant. Und er setzt noch was dazu. Das ist der subjektive Wille. Und dann vereinfachend formulierend und Nietzsche auslassen, der hier einen ganz zentralen Zwischenschritt noch mitbringt, gibt es einen ganz großen Schüler von Schopenhauer, der diese Sichtweise, die Welt als Wille und Vorstellung, versucht hat, in eine wissenschaftliche, medizinischen Kontext zu setzen und ihn empirisch zu untermauern. Das ist Sigmund Freud.
Aha.
Sigmund Freud ist, ich sag's mal so plakativ, ist die wissenschaftliche Form von Schopenhauer. Und mit Freud sind wir in der Geburtsstunde der modernen Tiefenpsychologie. Und zu sehen, das ist ja nicht schlecht, ganz im Gegenteil. Da ist etwas ganz Wichtiges drinnen. Aber zu sehen, da wird etwas in den Fokus genommen auf eine bestimmte Weise, indem sagt, nicht die Welt da draußen ist das Maß aller Dinge, sondern meine Subjektivität als Vorstellung und als Wille. Beim Freud wird es der Trieb, die Triebstrukturen. C.G. Jung variiert das noch, weil Freud diese Triebstrukturen sehr stark auf das Sexuelle, auf den sexuellen Libido fokussiert. Hier kommen die ganzen Streitereien in der Psychoanalyse. Ist es das Sexuelle, das Freud fokussiert? Ist es der Machttrieb, den Adler fokussiert? Oder ist es ein mehr allgemein, auch fast schon metaphysischer Libido, wie es C.G. Jung ansetzt? Also hier sind Variationen dessen, was ist denn dieser Wille, ja? Dieser Leben. Aber es sind alles nur Variationen desselben. Das sind die inneren Streitigkeiten der Psychoanalyse, also der Schüler von Freud, wo sie sich nicht einig wurden, worauf man hier den Fokus setzt, wie man das interpretiert. Aber es sind alles Variationen desselben. Und zu sehen, all das, was wir hier uns ansehen, dazu wird eine bestimmte Brille aufgesetzt, wo wir, ich, zum Zentrum der Welt werden. Und Psychotherapie, all das, was wir sehen und wo wir unheimlich viel erkannt haben und wo wir eben auch, wie wir anfangs gesagt haben, die Wichtigkeit der Schattenarbeit erkannt haben. Das ist eine der ganz tollen psychologischen Erkenntnisse, dass es Schattenarbeit gibt und dass sie notwendig ist. Das ist im Kontext dieser Sichtweise.
Bedingen diese zwei Dinge sich dann nicht auch? Denn bevor so etwas wie die Subjektivität entstand, als unsere Perspektive, Welt und selbst wahrzunehmen, nehme ich an, waren die, ich sag mal, Probleme, die wir psychologisch jetzt in uns oft finden, oder Schatten, die wir in uns oft finden, ja eigentlich noch gar nicht so erfahrbar, nehme ich an. Denn erst wenn ein Subjekt sich so entfaltet zu dem einen A und O, durch das ich alles reflektiere, kommen ja auch erst Dinge auf mich zu, Einflüsse auf mich zu, in dem Gegenüber, da ist ein Du, das tut etwas mit mir, zu mir. Ist doch eigentlich anders, als wenn meine Weltsicht noch nicht so subjektiviert ist.
Genau das. Und nur aus dieser subjektiven Weltsicht, wo auch alles eben aus der Perspektive, aus der Sichtweise heraus verstanden wird, macht Schatten, der Gedanken des Schatten wirklich Sinn. Der Schatten sagt, dass in der Art und Weise, wie ich etwas sehe, ich gleichzeitig einen Bereich mitkonstruiere, den ich aufgrund der Art meines Sehens nicht sehe.
Ja.
Das heißt, die ganze Denke dahinter ist, die Welt aus meinem Sehen zu begreifen und worauf ich sagen, das Licht meiner Aufmerksamkeit lenke. Und der bildliche Gedanke dahinter ist, wenn ich das Licht meiner Aufmerksamkeit auf etwas lenke, fällt etwas in den Schatten. Und Aufklärung im Sinne von Freud und Sinn von Psychoanalyse, Tiefenpsychologie und moderner Psychotherapie besteht darin, die Dinge, die in den Schatten fallen, also eine umfassendere Sicht zu entwickeln, um den Schatten in die Sichtbarkeit zu bringen. Das ist viel Teil der psychologischen Arbeit. Und berechtigterweise so. Das ist schon einmal in sich eine revolutionäre und ganz unheimlich wertvolle Erkenntnis, dass die Art und Weise, wie ich den Blick, den ich werf, mit sich die blinden Flecke konstruiert, die nicht deswegen entstehen, weil etwas nicht da ist, sondern weil ich etwas auf eine bestimmte Weise sehen möchte, ich gleichzeitig mitkonstruiere, was ich nicht sehen möchte, um diese Blickweise aufrechtzuerhalten. Und sehr viel von uns erklärt sich daraus, wenn wir sehen, dass weil wir auf eine bestimmte Art und Weise schauen möchten, weil wir einen Blick haben, wir gleichzeitig ein Interesse haben, gewisse Dinge nicht zu sehen.
Mhm. Na, und hier wird es dann, glaube ich, sehr fingerspitzengefühlmäßig, dass an dem Moment, wo ich, wie du es beschreibst, Dinge auch in einer bestimmten Art und Weise sehen möchte, gleichzeitig scheinen viele von uns an den Punkt zu kommen, wo wir auch spüren, dass etwas, eine Sehnsucht nach etwas anderem auch, aber gleichzeitig nicht mit reflektieren, wie stark wir doch in dieser Sichtweise dieser Subjektivität hängen.
Ja, weil eine der Eigentümlichkeiten der Geschichte der Psychologie besteht ja darin, dass die Psychologie oder jedenfalls ein wichtiger Teil der Psychologie zu einem Punkt gekommen ist, wo die persönliche Sichtweise auf eine bestimmte Art und Weise hinterfragt wird. Das ist die transpersonale Psychologie, wo auf einmal, und das ist, glaube ich, das Interesse, das du ansprichst, weil wir merken, dass in unserer, um hier wieder einen psychologischen Begriff zu verwenden, in unserer Ego-Fixiertheit, wir erkennen, dass hier eine Begrenztheit ist und hier auf eine moderne Art und Weise, nicht auf eine mythologische Art und Weise, ein tiefes spirituelles Interesse durchbricht, sichtbar wird, aber formuliert in einem psychologischen Kontext, gesehen durch eine psychologische Brille. Mhm. Das heißt, hier ist ein eingebauter Widerspruch. Durch diese Sichtweise, die ich gerade versucht habe zu schildern, wo sie herkommt, entsteht ein tiefes Bedürfnis nach etwas, das all das transzendiert. Aber gleichzeitig verstärkt es die Tendenz, es durch diese Brille sehen zu wollen. Und ich würde sagen, der Widerspruch von so etwas wie transpersonaler Psychologie besteht oft darin, genau das machen zu wollen, durch diesen bestimmten psychologischen Blick das andere sehen zu wollen. Lass mich noch zwei andere Punkte miteinander verbinden, die meines Erachtens hier einfach das Bild aufklären. Die transpersonale Psychologie hat ja, und auch berechtigterweise, das ist einer der großen Verdienste der transpersonalen Psychologie, das Interesse auf die alten mystischen Schätze der Welt wieder geöffnet. Die Mystik des Westens und Ostens, christliche Kontemplation, Indien, China, Buddhismus, Zen, Sufi, all das, diese Schätze kamen zu uns durch das Tor der transpersonalen Psychologie, zum größten Teil. Und es sind transpersonale Psychologen, die uns diese Schätze erschlossen haben. Aber, und das ist die Pointe dran, ja, die Brille, mit der diese Dinge untersucht werden, ist so, und du kannst das in vielen Texten lesen, als würden die tiefe Einsichten eines Gautama Buddha oder die tiefen Einsichten eines Meister Eckhart in einem psychologischen Kontext entstanden sein. Als würden die das damals psychologisch gemeint haben. Damals gab es keine Psychologie. Diese ganze Sichtweise, die eben mit Kant von Dele, die gab es damals nicht. Wir sehen es aber durch diese Brille und interpretieren selbst Erleuchtung, selbst die Gotteserfahrung mit dieser Brille. Das ist der eingebaute Widerspruch der transpersonalen Psychologie, wo die transpersonale Psychologie sozusagen in ihre eigene Begrenzung kommt oder, und dann kommt es zum Thema unserer Sendung, der Schatten der Psychologie sichtbar wird.
Ja, weil ich kann mir vorstellen, dass das so auch passiert, weil die Errungenschaft unserer Ich-Perspektive so ein großer Fortschritt ist.
Ja.
So bedeutend auch für unsere Entwicklung als Menschheit, dass man ja wahrscheinlich auch in eine unbewusste Angst vielleicht kommt, wenn ich die jetzt transzendiere, dann ist es wie ein Rückschritt.
Mhm.
Also wie bringe ich diese beiden Sachen zusammen, dass ich auch ein Ich bleibe und gleichzeitig nicht verhaftet in dieser Ich-Perspektive?
Genau. Nee, du hast einen realen Widerspruch angesprochen, der einfach so ist, ja? Und Bewusstseinsentwicklung, wenn man sie genauer anschaut, entsteht immer aus der kreativen Reibung solcher Widersprüche. Es ist ja nicht so, dass wir hier irgendwie etwas Schlechtes entdeckt haben mit dieser subjektiven Perspektive, sondern das hat ja einen Grund, dass das so geschichtsmächtig geworden ist, weil das uns auch als reife, als eigenständige Persönlichkeiten wirklich erst ins Zentrum gebracht hat. Also da ist unheimlich viel Tolles und Wichtiges dran, aber es hat so wie alles andere seine Beschränkungen und irgendwann kommt der Punkt, wo diese Beschränkungen die Entwicklung zu beschränken. Das ist, wie ich sage, also wo ein Aufbruch in seine eigene Begrenzung gerät, weil der Schatten immer relevanter wird. Und wir können darüber reden, ob das vielleicht mittlerweile so der Fall ist. Das heißt aber nicht, dass Psychologie schlecht ist, sondern dass Psychologie so wie alles andere begrenzt ist und eine bestimmte Perspektive ist und Höherentwicklung vom menschlichen Bewusstsein und Höherentwicklung von Kultur nichts anderes heißt als das Streben, mehr Komplexität, eine größere Komplexität von Perspektiven zu halten und zusammenzubringen. Das ist integral. Und das sind immer neue kreative Herausforderungen, weil das müssen wir erst leisten. Das ist vorher noch nicht geleistet worden. Ein Meister Eckhart, ein Gautama Buddha, die haben, man könnte noch länger darüber reden, was ihr Durchbruch war, ja. Aber das einmal außen vor gelassen. Die haben ihren Beitrag gesetzt. Freud, Jung, die moderne Tiefenpsychologie haben ihren Beitrag gesetzt. Jetzt nehmen wir auch die Widersprüche wahr. Und wie können wir daraus eine höhere Synthese finden?
Ja, weil du sprichst das ja auch an, es ist noch so jung. Und ich glaube, viele von uns haben sicher auch die Erfahrung, dass wir als Individuum noch Reife brauchen, noch vielleicht ein stärkeres Ich entwickeln müssen. Und gleichzeitig haben wir aber auch diese Sehnsucht nach einer tieferen Wahrheit, einer tieferen Verbundenheit. Ich denke, das geht, also zumindest bestimmt einigen unserer Zuhörer können das wahrscheinlich nachempfinden. In dem Moment, wo man sich für spirituelle Entwicklung interessiert, spürt man diese Sehnsucht nach etwas tieferem, verbundenerem, ursprünglicherem als meine Individualität. Und ich fand es einfach sehr, sehr wichtig, auch in den vielen Gesprächen, die wir miteinander haben, das unterscheiden zu können, aus welchem Teil meiner selbst kommt welcher Entwicklungsimpuls.
Ja, und wie findet das zu einem Ganzen?
Ja.
Ein Grund, warum ich jetzt wieder auch verstärkt angefangen habe oder es wieder verstärkt aufgenommen habe, über diesen bestimmten Aspekt nachzudenken, ist auch eine konkrete Erfahrung, wo ich in einem Kontext war, wo sehr gute spirituelle Therapiearbeit geleistet wurde. Ja? Und wo ich auch sehen konnte, wie wichtig das ist, ich sag mal, psychologische Behinderungen oder psychologische Knoten, die oft einfach auch genau mit diesem blinden Fleck zu tun haben, den man nicht sehen will, in der eigenen Entwicklung, in der eigenen Identität, aufzulösen um hier aus einer größeren Synthese der Entwicklung einen neuen Raum zu geben und zu sehen, wie wichtig das ist in unserer allen Arbeit, uns einfach, wie du richtig sagst, unsere Motive anzuschauen, zu sehen, aus welchen Überzeugungen, auch aus welchen biografischen Überzeugungen und aus welchen biografischen Hintergründen unsere Überzeugungen kommen und unsere Perspektiven kommen. Und zu sehen, das sind all das, das hat mit unserer jeweiligen Biografie zu tun, mit dem, was unsere ersten Eindrücke waren, was unsere ersten Traumas waren, was unsere ersten Verstärkungen waren, was unsere ersten Bindungen waren und wie sich daraus Weltsichten, persönliche Bande, Sympathien, Antipathien entwickeln aus meiner ganz konkreten Lebensgeschichte und wie oft Dinge, die sich hier irgendwie geformt haben, die einfach aus meinem ja familiären Zusammenhang oder aus meinem kulturellen Zusammenhang mich geprägt haben, wie diese Dinge meine Sicht auf die Welt, die Sicht auf meine Entwicklung prägen, oft auch zum Guten, indem sie mir einen Halt geben, aber auch oft, indem sie meine Beschränkungen prägen. Und wie es gar nicht leicht ist, durch diese Beschränkungen durchzublicken, weil ich sie nicht sehen will. Das ist ja der Definition des Schatten. Definition des Schatten ist ja, dass ich etwas nicht sehen will. Nicht, dass ich etwas nicht sehe, sondern dass es hier ein Investment darin gibt, etwas nicht zu sehen. Dass ich etwas eben kein Licht draufsetze, sondern dass ich es in den Schatten stelle. Und dass viel von jeder wirklichen Bewusstseinsarbeit davon abhängt, dass wir das tun. Und dass wir einfach freiere, kreativere, lebendigere Menschen werden, wenn wir die Bereiche, auf die kein Licht fällt, doch mit Licht beschenken. Und das ist Arbeit, das ist ganz konkrete Arbeit. Und das macht jede wirklich gute Therapie auf ihre Art und Weise und auf unterschiedliche Art und Weise. Da kann man viel auch drüber sprechen, über die unterschiedlichen Zugänge von Psychotherapie und Psychologie in dem. Aber was ich spannend finde, und das ist der Widerspruch, der hier vielleicht auch nach neuen und kreativen Antworten sucht, dass wenn wir das tun, mit all diesen Tools und all diesen Möglichkeiten, die uns die Psychologie zur Verfügung stellt, wir einerseits unheimlich viel erreichen und gleichzeitig, und das ist der Punkt, der so oft übersehen wird, und das fand ich in diesem konkreten Zusammenhang, von dem ich sprach, so interessant, weil er nicht gesehen wird, dass es den psychologischen Kontext, die psychologische Beschränkung verstärkt. Das heißt, es passieren zwei Dinge gleichzeitig. Da passiert etwas, wo wirklich Licht hineingeworfen wird in persönliche Beschränkungen. Und wenn ich es so sagen darf, der Schatten des Kontexts, des psychologischen Kontexts wird verstärkt. Da wird etwas, das alles sozusagen auf diese Perspektive der subjektiven Wahrnehmung zurückführt, unbewusst, vielleicht genau deswegen oder interessanterweise genau deswegen verstärkt, weil es innerhalb diesen Kontext ganz tolle Arbeit leistet.
Ja, das war das, was wir vorhin schon mal berührt haben, dass solange ich in der Perspektive des persönlichen Kontexts stecke, der Subjektivität meiner Individualität, werde ich nicht wirklich in der Lage sein, diesen tieferen Kontext zu erkennen, dem die Bewusstseinsentwicklung fundamental zugrunde liegt. Und da, an der Stelle, ist, solange ich in dieser subjektiven Welt stecke, werde ich diesen Schatten der Psychologie auch nicht erkennen, weil sich alles darum dreht. Aber in dem Moment, wo ich ein Erwachen dazu habe, dass mehr möglich ist, und wir sprechen ja in der Radiosendung auch oft über die Erfahrung der Getrenntheit, auch in Kommunikation. Was ist gelungene Kommunikation, haben wir auch mal gesprochen. Was ist, wenn wir über unsere Getrenntheit hinausgehen? Aber solange ich mich wahrnehme in dieser Getrenntheit, habe ich eigentlich kaum eine Chance, diesen Schatten überhaupt wahrnehmen zu können.
Weil interessanterweise auf eine subtile Art und Weise, die man vielleicht gar nicht bemerkt, ich die Getrenntheit zur Voraussetzung meiner Wahrnehmung mache. Also obwohl ich vielleicht tiefe Einheitserfahrungen habe, ja, vielleicht tiefe mystische spirituelle Einheitserfahrungen, der Boden, auf den das fällt, ist diese Perspektive, die wir vorher versucht haben zu skizzieren. Also, und das kann eine ganz eigentümliche, ein ganz eigentümliches Verfehlen der eigenen Wahrnehmung sein, weil man denkt, wow, es ist eine tiefes Wahrnehmen von Nicht-Getrenntheit. Und man muss schon sehr genau hinblicken, um zu sehen, dass ich diese Nicht-Getrenntheit aus einer Perspektive von Getrenntheit wahrnehme. Und vielleicht aufgrund der Tools, die wir entwickeln, sogar verstärkt. Lass mich nochmal Philosophie reinbringen. Entschuldige. Weil, ja, das ist deswegen, warum ich Heidegger so wichtig finde. Und ohne jetzt auf die Einsichten von Martin Heidegger eingehen zu wollen und auch nicht auf die Problematik von Martin Heidegger, der hat seine eigenen heftigen Schatten, um es mal so zu sagen. Die tiefe Einsicht, die Martin Heidegger mit diesem berühmten und oft unverstandenen Unterschied zwischen dem Sein und dem Seienden versucht anzusprechen, ist, und das ist im Prinzip auch sein Zentralvorwurf an Kant, oder wo er versucht, über Kant hinauszugehen oder über Descartes hinauszugehen, über beide, ist, wenn wir uns in der Welt als getrennt wahrnehmen, also wenn wir uns wahrnehmen als etwas, wenn wir uns als Subjekt formieren, dann sind wir schon in der Welt. Das heißt, dieses Hiersein, eine tiefe Wahrnehmung des Hierseins geht meinem Getrenntsein oder mich getrennt wahrnehmen voraus. Es ist eine ganz subtile Wahrnehmung, die meines Erachtens eine tiefe mystische Erkenntnis ist. Zu sehen, ich muss erst einmal in der Welt sein, was immer das heißt, um dann mich hier als Subjekt davon trennen zu können. Und was das heißt, kann man lang darüber reden, aber ohne auch jetzt eine große Philosophie draus machen zu wollen. Diese Einsicht ist eine ganz subtile, meines Erachtens spirituelle Einsicht, die wirklich ein sehr subtiles Bewusstsein verlangt, zu sehen, dass ich mich überhaupt zu mich hier verdichte, ja, verlangt schon, und da verwende ich jetzt einen heideggischen Begriff, ein Dasein. Ich muss schon da sein, um mich zu diesem Ich zu verdichten. Und wir vergessen dieses Dasein und sehen alles nur mehr aus dieser Verdichtung heraus. Und Heidegger, der ja ganz tief, das wissen ja nicht viele Leute, mit Meister Eckhart verbunden war, dessen Ausgangspunkt die tiefe Mystik von Meister Eckhart war, das war sein Anfangspunkt seiner Philosophie, ist diesen Punkt nachgegangen. Und meines Erachtens steckt hier für jeden, jenseits von philosophischem Interesse, ein tief menschliches, was ganz menschlich wichtig, existenziell aufschlussreiches und befreiendes drinnen, diese Erfahrung zuzulassen, weil das der Kern, würde ich sagen, der spirituellen Erfahrung ist, dass, ja, es gibt diese Subjektivität, es gibt dieses Dasein, aber vor dem ist schon Bewusstsein. Das würde Heidegger in diesen Worten nie erlauben, aber wie auch immer. Und das ist der Kern der Meditationserfahrung, würde ich sagen. Dass, ohne dass ich mich hier als ich separiere, Bewusstsein ist, Gewahrsein ist. Und das ist etwas, das geht über diese psychologische Brille stark hinaus. Da ist etwas, was darüber hinausgeht. wie können wir in der Welt sein, indem wir das als Fundament nehmen und nicht das andere. Und ich glaube, was dann noch dazu kommt, dort wird dann Spiritualität evolutionär, indem wir auch wahrnehmen, dass es einerseits diese Wahrnehmung von einfach Gewahrsein gibt, aber auch wahrnehmen, dass das, was wir Welt nehmen, ein großes, lebendiges Werden ist, ein ungetrenntes Werden. Und können wir eine Art in der Welt sein, entwickeln, wo wir nicht unsere Subjektivität, nicht unsere Individualität verlieren, aber wo wir sie einbetten in eine tiefe Erkenntnis dieses Einen, dieses ungetrennten Einen. Dort durchbricht meines Erachtens spirituelle Erkenntnis die psychologischen Schranken.
Ja, und so wie ich das oft wahrnehme, versucht ein Teil der Psychologen, der psychologischen Ausbildung, diesen Weg, eben weil es so sehr durch diese Individualität, durch diese Brille des getrennten Ichs gesehen wird, ein Ich zu entwickeln, das irgendwann in diese Nicht-Getrenntheit kommt, was in sich völlig unmöglich ist. Weil es diesen Schritt zuerst braucht, wo man loslässt von der Brille dieser Subjektivität und darauf vertrauen muss, dass man all das, was man schon geworden ist, weil man hier ist, in dieser Zeit ist, in diesem kulturellen Kontext ist, mit all dem, was Mensch geworden ist, dass man das nicht verliert, dass man nicht zurückgeht in eine Form von unbewusster Nichtgetrenntheit. Und hier auch einen Mut zu haben, diese Brille der psychologischen Sichtweise hinter sich zu lassen für einen Moment, um dann rauszufinden, von diesem Punkt aus, so ist meine Erfahrung, diesen Schatten zuerst zu benennen überhaupt, dass ich merke, ja, ich sehe selbst meine spirituellen Erfahrungen durch diese Brille der Getrenntheit. Was passiert, wenn ich die mir erlaube, loszulassen? Ja.
Wobei ich hier vorsichtig sein würde in der Wortwahl, obwohl ich dir zustimme, weil wenn du sagst, hinter sich zu lassen, könnte das natürlich auch so verstanden werden, dass man schon die Antwort hat. Und ich glaube, das wäre unvermessen. Ich wüsste es jedenfalls nicht. Ich glaube nicht, dass wir in einer Situation sind, wo wir diese Antwort haben. Aber hinter sich lassen stimmt insofern, als man den Mut hat, die Beschränkung wahrzunehmen, in den Blick zu nehmen. Der Schatten fängt dann an, nicht mehr Schatten zu sein, wenn ich anfange, ihn als Schatten zu erkennen. Da habe ich noch nicht zu sagen, der evolutionäre Schritt ist vielleicht noch nicht vollendet, ja? Aber er ist eröffnet.
Ja.
Der evolutionäre Schritt ist eröffnet. Ein Schatten ist so lang ein wirklich funktionierender Schatten, wenn ich ihn als solchen nicht sehe. Weil dann glaube ich, alles ist Licht, weil das dort, wo es dunkel ist, das sehe ich ja nicht. Ich glaube, ich stehe im vollen Licht, im vollen Licht der Wahrnehmung, im vollen Licht des Bewusstseins und habe den dicken Brocken, wo ich überhaupt nicht sehe. Aber ich habe keine Ahnung, keinen Clou, dass da irgendwas etwas ist, das ich nicht sehe. Das ist Ignoranz. Allein zu erkennen, Moment mal, da ist etwas, dass ich hier nicht in den Blick bekomme, ist noch nicht die große evolutionäre Lösung vielleicht. Aber es ist die evolutionäre Reibung, die es mir erlaubt, eine größere Perspektive einzunehmen, die eben dann wirklich auch diesen Schattenbereich mit dem Licht der Wahrnehmung und dem Licht des Bewusstseins anfängt zu durchdringen. Allein indem ich wahrnehme, da ist was. Da ist ein Schatten, da ist ein Schatten, der ist nicht nur mein Schatten aus meiner persönlichen Biografie, aus meiner Familiengeschichte, aus meinem psychologischen Kontext, sondern da ist ein Schatten, der ist aus dem Kontext selbst, aus der Psychologie, aus dieser Sichtweise auf die Welt konstruiert. Und dann merke ich, was vielleicht viel der Dinge, was unsere Kulturkrankheiten sind, die Vereinzelung, der Narzissmus, ein zerfallender Pluralismus, ist ein Pluralismus, der keinen Zusammenhalt mehr hat, weil er keine Einheit in sich findet, dass das vielleicht damit zu tun hat.
Ich stimme dir absolut zu. Dieser evolutionäre Schritt ist noch nicht gemacht in dem Moment, wo wir diese Ahnung davon haben, was dieser Schatten, dieser fundamentale Schatten sein kann. Und warum habe ich das Wort hinter sich lassen benutzt, hat mehr mit einem Versuch der Beschreibung meiner Erfahrung zu tun. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich aber mit jedem Schatten so, weil wir empfinden uns ja als Menschen in einer bestimmten Art und Weise. Und in dem Moment, wo ich einen Schatten erkenne und mich nicht mehr damit in Unbewusstheit identifiziere, es ist oft ein Gefühl von nicht mehr ich sein, wie ich mich kenne.
Exakt.
Und gleichzeitig ist es alles noch da.
Und aus der spirituellen Perspektive gesprochen, darum geht's ja.
Genau.
Darum geht's ja. Also dieses ich, wie ich mich kenne, das heißt ich, wie ich mich als Identität gefunden habe, mit der jeweiligen Beschränkung, die jedes Ich, jede Identität notwendigerweise mit sich bringt, aufzubrechen und zu sehen, wow, da ist mehr, da ist immer mehr, und sich auf diese absolute Offenheit des einen Lebens und des einen Bewusstseins einzulassen, diese Bodenlosigkeit, diese Grenzenlosigkeit, die aber auch ident ist mit dieser spirituellen Erfahrung von Freiheit. Das ist es ja. Und das in einer Art und Weise zu tun, die nicht eine psychotische Zusammenbruchssituation ist, wo alle Strukturen zusammenbrechen in einem psychotischen Chaos, sondern wo das eine tiefe Einsicht in die Ungetrenntheit des Ganzen ist, und wo ich aber gleichzeitig als erwachsenes Individuum, das eben auch Individuum ist, diese Einsicht auch halten kann und als verantwortlicher Mensch darauf reagieren kann, da sein kann, mit anderen Menschen sein kann, daraus unsere Beziehungen gestalten kann, daraus unser Miteinander gestalten kann, weil da eine tiefe wahrnehmbar ist, auch des Miteinanders, die eben nicht nur psychologisch ist und die auch nicht aus psychologischen Strukturen besteht, sondern die ein Wahrnehmer von etwas ist, das nie zwei war. Jetzt gehe ich ganz bewusst in eine sehr spirituelle Sprache, die auch traditionell spirituell ist, aber dann auch darum ringen, wie ist der adäquate Ausdruck davon, der jetzt kein Rückfall in eine vormoderne Zeit ist, aber eben auch den Schatten dessen, was diese modernen Einsichten mit sich gebracht hat, versucht aufzumachen. Das sind höhere Synthesen, das ist eine höhere Integration, das ist eine evolutionäre Sichtweise, das ist eine evolutionäre Spiritualität.
Wow. Vielleicht ist das auch ein Moment zu schauen, ob sich jemand unserer Hörer in das Gespräch einschalten möchte. Ja. Und ich würde dazu noch einmal die Telefonnummern durchgeben. Wir haben die Nummer in Deutschland 089 22 06 16 40, in der Schweiz 043 50 80 38 9, in Österreich 072 088 08 77. Und der Zugangscode für alle Nummern ist die 1899 74 7 und die Raute-Taste. nach der Einwahl wie immer, damit wir hier Sie sehen können, dass Sie sich einbringen wollen, dass ihr euch einbringen wollt, bitte noch die Leitung mit der Stern und der 2-Taste freischalten, dann sehen wir hier, dass Sie sich einschalten wollen. Und unsere E-Mail-Adresse für Fragen per E-Mail, wie immer, radio@enlightennext.de. Aber vielleicht haben wir ja auch schon ein E-Mail bekommen, Tom.
Wir haben einige E-Mail bekommen. Herzlichen Dank dafür. Das heißt nicht, dass wir uns nicht über noch mehr E-Mails freuen und vielleicht auch den einen oder die andere, die sich hier per Telefon einwählen. Aber um denen, die hier sich einwählen wollen, auch vielleicht noch ein oder zwei Minuten Zeit zu geben, das zu tun, lese ich einmal eine der E-Mail-Fragen vor. Das ist allerdings gleich eine längere geworden. Ich lese sie trotzdem mal hier als Ganzes vor. Da schreibt eine Hörerin: Ihr Lieben, vielen lieben Dank für diese tiefsinnigen und sehr wichtigen Einsichten, die meiner Wahrnehmung nach einem Umstülpungspunkt zum transpersonalen Ich und Wir, zum tiefen, ungetrennten kennzeichnet. What a wonderful world. Lasst uns eure wunderbare Perspektive gemeinsam weiterdenken. Von einer wiederum weiteren Perspektive auf diese neue Sichtweise, was könnte hiervon denn wiederum der Schatten sein, den wir natürlich heute noch nicht oder nur sehr schwer erkennen können? Könnte es sein, dass eine gesunde Integration mancher Aspekte von individueller und auch kollektiver Schattenarbeit doch wichtig sein könnten im Sinne von transzendieren und inkludieren, da nicht alle Menschen gleichzeitig diese Erkenntnis verinnerlichen? Gemäß dem integralen Hinweis, true but partial, könnte es sich vielleicht im herrlich numinosen Verein dem einen verflüchtigen und keine Differenzierung mehr wahrnehmen, sodass vielleicht subjektiv subtile Unterschiedlichkeiten beim Menschen, beim Homo sapiens, der im Grunde aufgrund seiner physischen Körpers ein duales Wesen ist, wichtig sind im Sinne eines Wachsens hin zu mehr und mehr Komplexität, auch wenn es denn ein Second Simplicity gibt. Oder, ich weiß es nicht. Herzlichen Dank und liebe Grüße. Ich kann nur sagen, ich stimme dem 100% zu. Das kann kein Ersatz sein für ganz reale Arbeit an allen Aspekten von uns. Und wenn wir die auslassen würden, dann würden wir wirklich Spiritual Bypassing machen, wie es so schön auf Integral heißt, auslassen, dass wir eben auch strukturierte Wesen sind und dass wir uns auch diese Strukturen sehr genau anschauen müssen. Wie kann ich das machen, um diese Umstülpung gleichzeitig mitzuvollziehen? Mhm. Ich glaube, das ist die Herausforderung und ich glaube, wir müssen sie gemeinsam leisten. Ich glaube nicht, dass sie wirklich geleistet ist. Ich glaube, dass wir mitten in der Herausforderung sind und dass all das, was jetzt an spannenden Dingen passiert, Pionierleistungen sind, wie es immer wieder in der Menschheitsgeschichte und der Kulturgeschichte war, in neuen Umstülpungspunkten unserer Kultur.
Ja, ich habe das auch gedacht. Ich dachte, ja, natürlich, das muss alles im Auge behalten werden. Und ich dachte, lass uns doch dieses E-Mail auf unsere Facebook-Seite mitsetzen zur Sendung, sodass das immer mitkontempliert wird.
Ja, absolut.
Und ich glaube, du hast aber auch einen Punkt reingebracht. Es ist etwas, was wir gemeinsam machen müssen. Also es ist weniger, dass ein Einzelner, es ist da mit meiner Meinung darum geht, dass es hier um die Entwicklung eines Einzelnen von uns geht. Dass ein Einzelner oder eine Einzelne über diese Getrenntheit hinaus sich entwickelt, sondern dass es etwas ist, was wir gemeinsam machen, weil diese Schatten sich dann in der Gemeinsamkeit zeigen.
Eine weitere E-Mail-Frage, diesmal sehr viel kürzer, auch von einer Hörerin gestellt. Psychologie arbeitet vorwiegend mit dem Kopf. Spirituelle Schattenarbeit ist ein Sehen und in Begegnung gehen aus der Herzqualität. Liebe Grüße. Dem würde ich nicht zustimmen. Aber es ist eine ganz spannende Frage, weil es meines Erachtens ein weit verbreiteter Irrtum ist, zu glauben, dass es ein Widerspruch zwischen Kopf und Herz wäre. Ich glaube, Herzensqualitäten und kognitive Qualitäten, also und unsere Einsicht, etwas in Einsicht halten, sind immer auch ein Ganzes. Und sie können nur aus ein Ganzes, aus ein Ganzes sein. Und es gibt eine Psychologie, die wirklich eine Herzenspsychologie ist und die wichtig ist und die nicht verkopft ist und die wirklich auch all das hat, menschliche Nähe und menschliche Humanität auf dieser Ebene zu leben. Und auch das im Sinne von der ersten Frage ist etwas, das wir halt dann weiterentwickeln müssen. Also ganz die menschliche Nähe im Sinn, dass wir uns als Individuum wahrnehmen, die miteinander leben. Von Mensch zu Mensch, Mensch zu Tier, wie auch immer. Also das sind tiefe Herzensqualitäten. Das erlaubt mir aber nicht, darüber nicht denken zu müssen, es auch verstehen lernen zu müssen, wenn ich verantwortlich sein will. Das heißt, ich brauche eine Bildung des Herzens und ich brauche auch eine Bildung des Verstands, um zu verstehen, was ich empfinde. Aber ich muss auch empfinden, was ich verstehe.
Ja, und das auch das Fühlen wird ja reflektiert von uns. Und hier auch, glaube ich, wichtig wieder zu sehen, wie groß ist meine Perspektive, mein Bewusstsein, um das Gefühlte und natürlich auch das Verstandene dann zu reflektieren. Also die fundamentale Frage unter dem würde ich dir auch eben genauso zustimmen, dass wir beides brauchen. Und darunter liegend ist wirklich die Frage, was ist Subjekt? Was ist meine Subjektivität?
Ja, und ich glaube, dass Erkenntnis den ganzen Menschen braucht. Immer. Persönliche, psychologische Erkenntnis braucht den ganzen Menschen. Dann wird es wirklich eine Psychologie, die wirklich auch Hand und Fuß hat. Und transpersonale Dimensionen brauchen auch den ganzen Menschen. Es braucht mein existenzielles in diese Dimension eintauchen, von der du sprichst. Oder eine Beziehung zu diesem Absoluten als Mensch einnehmen, von der du sprichst. Das ist nicht Kopf. Das ist, ich sag mal so, ein tiefes menschliches, auch mit dem Herzen, Erkennen des Einen. All diese Dimensionen brauchen, um mit diesen Worten zu bleiben, Kopf und Herz. Mhm. Und ich würde sie nicht in Kopf und Herz auseinander dividieren, dass das eine Kopf und das andere Herz ist. Beide brauchen beides. Und sowohl in der persönlichen menschlichen Beziehung als auch in der Beziehung zu diesem absoluten Einen können wir nur als Ganzes eins sein, ja, in Beziehung sein. Noch eine Frage, noch eine Hörerin, wieder ein langes E-Mail. Liebe Katrin, lieber Tom, danke für das interessante Thema. Es gibt eine Karikatur, die, wie die bekannte Frage im Kreuzworträtsel, nach einer Weltmacht mit drei Buchstaben fragt. Die Lösung heißt nicht USA, sondern ich. In meiner langjährigen Praxis innerhalb des transpersonalen Feldes der Psychologie ist es einer meiner größten Ernüchterungen gewesen, dass das sogenannte Transpersonale in ganz banalen Alltagsproblemen wie Konkurrenz, Scheinheiligkeit und Ich-Bezogenheit stecken bleibt. Auch wenn das Bemühen einer transpersonalen, tief bewusstseinsmäßigen Verbundenheit mit großem Engagement gefördert wird, diese Begrenztheit zeigt sich vor allem auf der Beziehungsebene, wo im Prinzip die gleichen Schatten gelebt werden wie in allen nicht-transpersonalen Gesellschaftsbereichen. Anscheinend bleiben wir hier wirklich in einem nicht artikulierten Schatten stecken, trotz aller Einheitserfahrungen in erweiterten Bewusstseinsbereichen. Herzliche Grüße.
Wow. Das ist sehr berührend. Ja. Und wie du das auch vorher beschrieben hast, Tom, wirklich zu schätzen, die Bemühungen der Transpersonalität, transpersonellen Psychologie, und dann in dieser Ehrlichkeit die Limitierung so zu reflektieren, für mich ist das wirklich der Weg weiter. Und dann, ja, das ist, dadurch ist es auch nicht limitiert in sich, wenn man selber sieht, da sind wir hingekommen und da merken wir aber in dieser Form, so wie gedacht, geht's nicht weiter. Und ich kann mich öffnen. Das ist wunderschön. Ja. Danke.
Nee, danke. Ich sag mal so, weil auch hier der Mensch spürbar ist, in der tiefen Einsicht, dass hier auch ein radikaler Perspektivwechsel wichtig ist, der das, was in der spirituellen Erfahrungen wahrgenommen wird, dass wir das auch in unsere Perspektive reinbringen müssen, in unsere gelebte Perspektive reinbringen müssen. Nur heißt das interessanterweise, und dort ist meines Erachtens, wo es sich mit der transpersonalen Psychologie meistens bricht, das heißt, dass ich die psychologische Sichtweise verlassen muss. Und dann können wir darüber reden, was heißt das und wie geht das. Meines Erachtens ist eine evolutionäre Spiritualität, auch eine evolutionäre Erleuchtung, etwas, was hier neue Perspektiven möglich macht und aufmacht. Aber auch darüber, glaube ich, muss man einfach das Gespräch aufmachen, um gemeinsam rauszufinden. Ich höre gerade von der Technik, wir haben auch...
Ich will nur noch eins sagen, weil auch Menschen, die sich mit evolutionärer Spiritualität auseinandersetzen können, inklusive us und uns, kann man schnell zu diesem Denken kommen, das existiert auch isoliert. Aber diese Sendung, glaube ich, macht es auch sehr klar, dass auch das eine Entwicklung ist, die auf all dem Vorhergesagten sich vollzieht.
Exakt, exakt. Ich höre gerade von der Technik, wir haben auch einen Hörer, der sich hier per Telefon mit einbringen möchte. Ich warte ganz kurz auf das Zeichen, dass das Mikrofon frei ist. Das Zeichen ist hier. Wir können Sie hören.
Ja, hallo, hier ist der Matthias aus Berlin.
Hallo Matthias.
Hallo.
Vielen Dank für die schöne Sendung, wie immer. Und ich möchte ganz kurz was Praktisches dazu sagen, weil die Psychologie ja so als was Abstraktes jetzt auch genannt wurde. Ich komme aus dem Praktischen, bin zwar kein Psychologe, habe aber mit vielen Psychologen zu tun. Und ich muss sagen, der Übergang entsteht aus der Psychologie, aus meiner Erfahrung, der Psychologie in das eigentliche Sehen, wenn sich die Rolle zwischen Psychologe, zwischen Therapeut und Patient auflöst. Wenn die sich sozusagen, und das hatten wir bei der Vorsprecherin oder zwei E-Mails davor, wo jemand sagte, wenn man sich im Herzen begegnet. Und das passiert ja auch irgendwann, wo man mitkriegt, dass man über das, worüber man redet, dass das eigentlich gar nicht so wichtig ist, sondern dass es eigentlich die Begegnung und das auf einmal eins sein ist, was passiert. Und dafür ist, glaube ich, die Psychologie auch was sehr Nützliches, ein sehr schönes Wesen, was sich gebildet hat.
Ich bin auch dankbar, dass du das noch reinbringst, weil ich möchte auch nicht, dass diese Sendung rüberkommt als so ein Psychologie-Bashing. Ich bin der Psychologie sehr dankbar. Wir könnten ohne der Psychologie dieses Gespräch nicht führen. Und all das, was du hier jetzt angesprochen hast, überhaupt, dass es solche menschlichen Dialoge und Möglichkeiten gibt, auch in Therapie und in spirituellen Kontexten, dass wir so darüber reden können, dass sich unsere Kommunikationsmöglichkeit, unsere Austauschmöglichkeit so erweitert hat, verdanken wir zum Gutteil der Psychologie und der Psychotherapeuten und nicht nur der Theorie, sondern den vielen Menschen, die sich darauf eingelassen haben, ja, und dadurch Innenwelten wahrgenommen haben, die unseren Eltern oder Großelterngenerationen so nicht zugänglich waren. Es gibt viel Grund, all denen, die das entwickelt haben, dankbar zu sein.
Ja, genau. Also ich auf jeden Fall, also das habe ich auch nicht so verstanden, dass es jetzt irgendwie Kontrapsychologie geht, überhaupt nicht. Ich wollte bloß nochmal diesen Prozess beschreiben, den ich beobachte, dass die Psychologie wirklich ein ganz wichtiger Meilenstein auch ist, der einen tiefer zu sich selbst bringt, so dass sie sich selber vielleicht auch ad absurdum führt und sagt, da ist noch etwas tiefer. Wir haben uns die Schatten angesehen, aber hinter den Schatten ist noch etwas. Ja, genau.
Ich finde es auch ein ganz tolles Schlusswort und ich würde es, Katrin, wenn du
danke,
zustimmst, das einfach drum lassen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank allen auch fürs Zuhören und für die rege Beteiligung. Ich glaube, es hat sich bewiesen, es ist ein wichtiges Thema.
Danke und einen schönen Abend.
Einen schönen Abend.